Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem Bahnhof am Gleis und warten auf Ihren Zug. Die Zeit drängt, da Sie noch einen wichtigen Termin oder irgendeine Verabredung haben. Und just heute verspätet sich der Zug auf unbestimmte Zeit. Kann ja mal passieren. Was denken Sie dann? Bleiben Sie ganz entspannt und glauben, dass Sie dennoch irgendwie pünktlich kommen und den Termin vielleicht auf eine gute Weise retten können? Oder stehen Sie völlig gefrustet am Gleis und sind überzeugt, das sei erst der Anfang eines äußerst bescheidenen Tages, an dem einfach alles schief läuft? Oder befinden Sie sich in Bezug auf die Deutsche Bahn längst in einem Zustand friedlicher Resignation und sind zu gar keinem Gefühl mehr fähig? Kurzum, denken Sie eher optimistisch oder pessimistisch? In den nächsten beiden Folgen bekommen sowohl der Optimismus als auch der Pessimismus ihre verdienten Bühnen. Und mit dem Hochgefühl, das in unseren Breiten bekanntlich als Denkstil der Gewinner gilt, wollen wir heute beginnen. Was heißt es ganz genau, optimistisch zu sein? Wann und warum entstand dieser Denkstil und was hat das alles mit einem Erdbeben in Lissabon zu tun? Kann man lernen, positiver zu denken? Und was noch viel wichtiger ist es überhaupt sinnvoll, stets optimistisch zu denken? Wir haben jedenfalls eine Menge vor. Sie werden gleich erfahren, wann Sie beim Tindern die größte Chance auf ein Date haben. Danach werden wir gemeinsam Lotto spielen und Sie erfahren, wie man eine Hochzeitsgesellschaft spalten kann. Anschließend gehen wir zusammen an Bord des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia. Ziehen Sie also besser eine Rettungsweste an. Und außerdem lade ich Sie ein, an einem berühmten Münzwurf-Experiment teilzunehmen. Das Ergebnis wird Sie erstaunen. Und am Schluss stelle ich Ihnen die vielleicht krasseste Gesellschaftssatire vor, die derzeit im Fernsehen läuft. Danach werden Sie vermutlich ganz anders auf die Welt und Ihren Optimismus schauen. Also, wie sieht's aus? Sind Sie optimistisch, dass Sie diese Folge durchstehen werden? Wenn ja, dann lassen wir uns loslegen. Was bedeutet Optimismus? Die vielleicht schönste Umschreibung fand ich vor kurzem auf einem Schild in einer Restauranttoilette. Da stand nämlich, Optimisten sind Menschen, die ein Sudoku mit einem Edding ausfüllen. Das fand ich super. Da steckt schon eine Menge Gutes drin. Optimistische Menschen erwarten, dass ihr Leben in Zukunft gelingt. Und sei es nur ein einfaches Zahlenrätsel. Aber allen Restaurant-Toiletten-Weisheiten zum Trotz schauen wir dann doch sicherheitshalber nochmal in Duden. Und da steht, der Begriff leitet sich vom lateinischen Optimum, das Beste, ab und meint eine bejahende Lebensauffassung, alles stets von der besten Seite zu betrachten. Um zu verstehen, wie es zu einer solchen Geisteshaltung kommen konnte, reisen wir jetzt gemeinsam etwa 300 Jahre in die Vergangenheit. Dort liegt nämlich die Geburtsstunde des Optimismus. Und nur um Haaresbreite wäre er damals bereits wenige Jahre später wieder zu Grabe getragen worden. Im Jahr 1710 veröffentlicht der berühmte Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz seine berühmte Theodizee. Dort geht er der Frage nach, wie ein allmächtiger, allwissender und gütiger Gott eine Welt zulassen kann, in der es so viel Leid und Böses gibt. Und Leibniz ist damals der Überzeugung, dass Gott die Welt zur besten aller Welten geschaffen habe und verwendet zum ersten Mal überhaupt den lateinischen Begriff auf diese Art und Weise. Er glaubt, die Welt sei ein Ort maximaler Vollkommenheit und minimalem Übel. Aus astronomischer Perspektive hatte Leibniz damit übrigens absolut recht. Denn der Abstand der Erde von der Sonne liegt mit etwa 150 Millionen Kilometer genau richtig, um nicht zu verbrennen und auch nicht zu erfrieren. So weit, so gut. Aber ist unser Planet selbst und alles, was darauf passiert, deswegen wirklich optimal? Spätestens am 1. November 1755, ungefähr 40 Jahre nach dem Tod Leibniz, zerstört erst ein Erdbeben und später ein Tsunami die Hafenstadt Lissabon nahezu vollständig. Und Leibniz' Theodizee mit seiner Behauptung, die Welt sei ein vollkommener Ort, liegt damit ebenfalls in Trümmern. Denn was soll an diesem furchtbaren Unglück optimal sein? Der berühmte Voltaire verspottet den Philosophen in seiner satirischen Geschichte Candide hemmungslos. Die Hauptfigur in dem Stück ist ein gewisser Dr. Pangloss, der zu einer Art Karikatur von Leibniz' Idee wird. Er predigt permanent, alles sei zum Besten bestellt, selbst wenn der Krieg tobe, die Pest wüte oder die Inquisition Menschen verbrenne, es sei doch die beste Welt für die Menschen. So naiv, wie Voltaire es darstellt, hat Leibniz das zwar gar nicht gemeint, aber dennoch führt dieser den gerade geborenen Optimismus in seinem Schmähstück völlig ad absurdum. Das hinterlässt damals tiefe Spuren, die übrigens bis in die Gegenwart reichen. Wegen der Hauptfigur in dem Roman Dr. Pangloss bezeichnet man übermäßig, völlig naiv optimistische Menschen bis heute auch gerne als panglossianisch. Mit dem Begriff können Sie bei einer politischen Diskussion mit Ihren Freunden mächtig Eindruck schinden. Falls Ihnen also jemand mal naiven Optimismus vorwerfen sollte, dann können Sie ganz entrüstet entgegnen, ich denke panglossianisch im Sinne Voltaires. Da sind Sie zwar nicht weniger scheiße drauf, aber sind wenigstens dabei philosophisch kultiviert. Aber zurück ins 18. Jahrhundert. Allem Spott Voltaires zum Trotz, seit Leibniz ist der Geist einer positiven Weltsicht aus der Flasche. Und er wird auch nie wieder vollständig verschwinden. Der Optimismus erholt sich von seinem ersten Zwischentief und wird danach immer bekannter und beliebter. Er durchlebt viele Veränderungen und wird als Konzept ständig erweitert und entwickelt. Die größte Popularität erlebt er übrigens heutzutage. Sehr moderne Wissenschaften, wie beispielsweise die positive Psychologie, haben den Optimismus in den letzten Jahren sogar zu einem Kernmerkmal ihrer Theorie gemacht. Zusammenfassend betrachtet ist das Wort Optimum an sich also uralt, aber als psychologische Betrachtungsweise der Welt und des eigenen Lebens hat der Optimismus etwas sehr Neuzeitliches. Historisch begann er mal als metaphysischer Glaubenssatz, mutierte kurz zum Gespött der Welt und wurde anschließend als praktische Lebenskunst wiederentdeckt. Und eine davon ist heutzutage übrigens das Kölner Grundgesetz. Dort heißt es bekanntlich, et kütt wie et kütt, aber et hätt noch immer jod gejangen. Mit hochdeutschen Worten, in Zukunft kommt nicht zwangsläufig nur Gutes, aber aus dem gröbsten Schlamassel kommt man auch in der Regel ganz gut wieder raus. Ich finde, das umschreibt Optimismus sehr echt und vor allen Dingen sehr lebensnah. Leider steht es so schön im Duden nicht. Man fragt sich, warum schreiben eigentlich nicht die Kölner unsere Wörterbücher? Beginnen wir mit der guten Seite des Optimismus. Optimistisch zu denken hat tatsächlich ein paar handfeste Vorteile im Leben. So ernähren sich Menschen mit einer positiven Erwartungshaltung meist bewusster, sie treiben mehr Sport und sie trinken auch weniger Alkohol. Optimisten, Achtung, schmieren sich im Sommer sogar mit mehr Sonnenmilch ein, wie eine Studie des Baylor College of Medicine in Houston lustigerweise mal herausfand. Das heißt jetzt jedoch im Umkehrschluss nicht, dass Menschen mit Sonnenbrand an einer negativen Weltsicht leiden. Aber es zeigt, Optimisten sorgen meist recht gut für sich, denn sie kommen in ein gutes Handeln. Sie sind davon überzeugt, dank eigener Kraft und eigener Fähigkeiten ihre Geschicke immer in eine gute Richtung lenken zu können. Und genau aus diesem Grund hat Optimismus die Menschheit auch in vielen Bereichen des Lebens immer wieder ein ordentliches Stück vorangebracht. Die positive Erwartungshaltung von der Zukunft brachte Erfinder und Entdecker immer wieder in ein mutiges Tun. Ohne Optimismus wären beispielsweise die Gebrüder Wright niemals geflogen und hätten auch die Nordmänner niemals Grönland entdeckt. Und auch die Amis wären niemals auf dem Mond gelandet. Der Glaube daran, dass man etwas schafft, dass einem etwas irgendwie gelingen wird, ist immer schon einer der stärksten Motoren des menschlichen Fortschritts gewesen. Und genau deswegen genießt Optimismus, zumindest in den meisten Kulturen dieser Welt, auch ein sehr, sehr gutes Image. Außer in Japan. Dort gilt es eher so als unreif, manchmal sogar als beschämend, wenn man allzu naiv optimistisch ist. Aber das ist eher eine Ausnahme. In den allermeisten westlichen Industrienationen ist es umgekehrt. Optimismus gilt als Vorausbedingung für Glück und Erfolg im Leben. Und regelrecht bewundert wird er in den USA. Dort wird er regelrecht idealisiert, kann man schon sagen. Man hat positiv zu denken. Es ist geradezu moralische Pflicht, mit allen Nachteilen, die das mit sich bringt. Aber dazu kommen wir später noch. Jedenfalls ist das optimistische Ideal mittlerweile so tief in uns verwurzelt, dass es herunterreicht bis auf die Beziehungsebene zwischen zwei Menschen, die sich gerade kennenlernen. In einer großen Studie der University of California konnten Forscher zeigen, wer sich beim Online-Dating von seiner optimistischen Seite zeigte, hatte eine viel höhere Wahrscheinlichkeit für eine erste Verabredung. Und Achtung, was noch wichtiger ist, vor allem für eine zweite. Nur das gute Aussehen wurde letztlich als noch attraktiver gewertet. Also, kleiner Praxistipp am Rande, wenn Sie bei einem Dating mal schlecht drauf sind und die ganze Zeit pessimistisch rumnörgeln, dann machen Sie sich wenigstens hübsch. Dann haben Sie trotzdem noch eine Chance. Aber was ist denn jetzt der Normalzustand, wenn es überhaupt einen gibt? Ist bei den Menschen eher ein positiver oder ein negativer Denkstil die Regel? Also natürlich existiert beides, die Natur sorgt auch hier immer für Vielfalt unter den Menschen, Gott sei Dank. Aber tief in unserem Innern besitzen wir alle einen leichten Hang zum Optimismus, zumindest in Bezug auf uns selbst. Es gehört nämlich zu den grundlegenden menschlichen Eigenschaften, sich die eigene Zukunft immer ein kleines bisschen schöner auszumalen, als sie wahrscheinlich sein wird. Die ganze Lottoindustrie fußt letztlich auf einer solchen positiven Denkverzerrung. Die Wahrscheinlichkeit für 6 Richtige mit Superzahl liegt ungefähr bei 1 zu 140 Millionen. Die Chance auf einen solchen Hauptgewinn ist damit so minimal, dass Sie das Lottospielen eigentlich gleich sein lassen könnten. Aber an jedem Samstag ist der Optimismus von knapp 7 Millionen Deutschen stärker als jede Statistik. Und ganz ähnlich verhält es sich bei der Eheschließung. Wer die offiziellen Scheidungsraten kennt, in Deutschland aktuell immerhin etwa 35%, dürfte sich eigentlich vor keinen Standesbeamten mehr trauen. Aber dennoch werden in unserem Land munter weiter Ringe getauscht, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten sogar leicht über dem Durchschnitt. Der Deutsche ist also sehr heiratswillig. Der Grund ist auch hier Optimismus. Vor dem Altar sind beide absolut überzeugt davon, dass ihre Beziehung gelingen wird. Wir trennen uns niemals. Tja, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Als sie vor vielen Jahren mal auf einer Hochzeit eine Rede halten sollte, habe ich ein paar Statistiken über Scheidungsraten rezitiert. Ich meinte es nicht böse, ich wollte einfach nur den diffusen Nebel der Naivität etwas aufklären mit Fakten. Ja, das kam jetzt eher so mittel an, gebe ich zu. Ich musste feststellen, man will an einem solchen Tag einfach keine wissenschaftliche Genauigkeit. Menschen tragen einfach gerne Brillen, die ihre graue Welt in ein zartes Rosa färben. Aber jetzt folgt ein Aber. Diese erwartungsfrohe Denkverzerrung haben wir nicht alle in gleicher Weise und wir haben sie auch nicht immer. Wir sind vor allem dann optimistisch, erstens, wenn unser Denken von starken Wünschen geprägt ist, zweitens, wenn wir gut gelaunt sind und drittens, wenn wir das Gefühl von Kontrolle über die Situation haben. Wenn wir also überzeugt davon sind, dass wir die Angelegenheit auf eine gute Weise beeinflussen können. Dieser letzte, dritte Punkt ist ganz entscheidend. Ich lade Sie jetzt zu einem Experiment ein und bitte Sie in Gedanken, einfach mitzuspielen. Stellen Sie sich vor, ich drücke Ihnen gerade eine Münze in die Hand und bitte Sie, diese Münze gedanklich 10-mal nacheinander in die Luft zu werfen. Bei Kopf bekommen Sie jedes Mal 10 Euro und bei Zahl bekommen Sie nichts. So, Achtung, jetzt kommt die Frage. Wie viel Geld haben Sie persönlich verdient, wenn Sie die Münze exakt 10-mal geworfen haben werden? Was glauben Sie? Genau um eine solche Einschätzung baten Forscher der Dauphin-Universität in Paris ungefähr 1500 Probanden. Und das Ergebnis war höchst erstaunlich. Rein statistisch hätten die Probanden ja bei einer fairen Münze, also Kopf und Zahl, mit einer durchschnittlichen Gewinnquote von 50% rechnen dürfen. Also entsprechend bei einem 5-maligen Münzwurf dann in der Summe ein Betrag von 50 Euro, richtig? Das Ergebnis der Befragung war jedoch ein völlig anderes. Die subjektiven Erwartungen lagen im Mittel gerade mal bei 39 Euro. Die Probanden schätzten ihre eigenen Erfolgsaussichten also schlechter ein, als sie es nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit sein würden. Der Grund dafür ist, unser leichter Hang zum Optimismus nimmt ab, wenn wir keine Einflussmöglichkeiten zu haben glauben, so wie es bei einem Münzwurf ja der Fall ist. Anders ausgedrückt, je zufälliger die Sache ist oder je unkontrollierbarer sie ist, desto pessimistischer werden wir plötzlich. Und deshalb sehen gerade viele Menschen die politische und wirtschaftliche Zukunft auch grauer als ihre eigene. Denn was uns selbst anbelangt, können wir uns immerhin auf unsere Ideen und Fähigkeiten einigermaßen verlassen. Aber was auf der großen Weltbühne passiert, entzieht sich weitgehend unserer Einflussnahme. Klimawandel, künstliche Intelligenz, Kriege in der Welt und so weiter. Und schwupps, sogleich sinkt unser Optimismus. Lassen wir uns hier also wissenschaftlich einmal ganz genau sein. Wir sind insgesamt eher so etwas wie Gelegenheitsoptimisten. Wir erwarten eher das Gute, wenn wir es uns ganz doll wünschen und wenn wir glauben, es selbst erreichen zu können. Aber bei allem, was sich unserer Kontrolle entzieht, sind wir schon deutlich vorsichtiger und zurückhaltender. Und aus unserer allgemeinen Zuversicht wird ganz schnell eine Zuvorsicht. Dass wir nicht ständig und überall maximal optimistisch sind, ist übrigens gut so. Ein übersteigerter Optimismus außer Rand und Band kann nämlich ganz schön blind machen für die Realität. Und schon oft wurden wir in den Medien Zeugen eines solchen naiven Optimismus. Erinnern Sie sich beispielsweise noch an den 13. Januar des Jahres 2012, als das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der Insel Giorgio auf ein Riff lief und umkippte? Den Protokollen zufolge herrschte kurz vor der Havarie eine ausgelassene optimistische Grundstimmung auf der Brücke. Man feierte die Sonne, das Meer und die Liebe. Allen Warnungen von ein paar Offizieren zum Trotz, doch bitte nicht ganz so nah an das Ufer heranzufahren. Aber der Kapitän war der Überzeugung, er hätte die gefährlichen Klippen im Griff. Tja, um 21.45 Uhr war es dann soweit. Pünktlich zum Beginn des Heute-Journals lief der Kahn auf ein Riff. Das Schiff war dahin und der Optimismus auch. Mehr als 30 Menschen verloren bei diesem tragischen Unfall damals ihr Leben, bei dem sich ein Mann völlig überschätzt hatte. Das Hauptproblem bei naivem Optimismus ist die oft gewaltig verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit. So unterliegen Betroffene beispielsweise der irrigen Annahme, dass man von negativen Schicksalsereignissen weniger wahrscheinlich betroffen sein wird. Ein Unfall im Straßenverkehr? Passiert mir nicht. Eine partnerschaftliche Trennung? Mich verlässt doch niemand. Geldverluste, weil man auf die falschen Pferde oder Aktien gesetzt hat? Da passe ich schon auf. Diese verzerrte Wahrnehmung von Statistik, von Wahrscheinlichkeiten und auch der eigenen Fähigkeiten ist wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt. So fragten Forscher einer britischen Panel-Analyse im Jahr 2023 ungefähr 36.000 Menschen, wie sie ihre eigene Gesundheit, ihr Einkommen und ihre persönliche Zukunft in den nächsten Monaten und Jahren einschätzen würden. Die Wissenschaftler begleiteten diese Teilnehmer dann über mehrere Jahre und schauten, ob sich ihre Erwartungen erfüllten. Und gerade die naiven Optimisten waren von häufigen Fehleinschätzungen betroffen. Teilweise lag ihre Fähigkeit, die Dinge realistisch zu betrachten, um bis zu 35% niedriger als bei allen anderen Teilnehmern. Bei zu viel Optimismus sieht man die Welt zwar rosarot, aber dafür eben nicht mehr klar. Sie kennen sicher die Geschichte von dem Optimisten, der mal vom 20. Stock eines Hochhauses stürzte. Und als er am 18. vorbeisegelt, denkt er, ach, das wird schon, bisher ist schließlich alles gut gegangen. Eine solche Wahrnehmungsverzerrung ist nicht ohne Gefahr, denn man kann sich sehr schnell überschätzen. 82% der Deutschen halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer, wie eine Umfrage des ADAC vorletztes Jahr zeigte. Das ist statistisch überhaupt nicht möglich. Und gerade solche Selbstüberschätzer sind dann auch öfter in Verkehrsunfälle verwickelt als etwas bescheidenere Autofahrer. Denn sie sind einfach vergleichsweise viel unvorsichtiger. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen. So achten leicht optimistische Menschen sehr gut auf sich, wie wir eben schon gehört haben. Bei extremen Optimisten verkehrt sich das aber genau ins Gegenteil. Sie betreiben weniger finanzielle und gesundheitliche Vorsorge. Sie sparen weniger Geld für die Rente und sie gehen auch seltener zur Darmspiegelung, hat man mal gezeigt. Sie sind überzeugt, dass ihnen die Sonne immer aus dem Hintern scheint. Also wird in selbigem auch kaum etwas Pathologisches stattfinden. Ein übersteigerter Optimismus dreht die Alarmanlage im Hirn also nicht schärfer, sondern die Warnsignale eher leiser. Falls Sie das Schicksal ereilt haben sollte, verheiratet zu sein, dann habe ich jetzt noch eine niederschmetternde Nachricht für Sie. Ja, bitte setzen Sie sich vielleicht vorher. Naive Optimisten flirten mehr mit anderen Menschen, während sie in einer festen Beziehung sind. Und zwar, weil sie insgesamt eine größere Risikofreude empfinden, mal zu testen, wie weit man so gehen kann. Sie sind nicht generell untreuer, das kann man so wissenschaftlich nicht sagen. Aber sie zeigen eine höhere, sagen wir, zwischenmenschliche Annäherungsbereitschaft. Bitte beachten Sie das bei Ihrem nächsten Online-Dating. So, ich kenne natürlich jetzt die Frage, die Ihnen alle unter Ihrer Schädelkalotte brennt. Kann ich lernen, optimistischer zu denken, ohne es damit gleich zu übertreiben? Die gute Nachricht ist, ja. Die schlechte Nachricht lautet, nur ein bisschen. Die meisten Menschen können ihren Denkstil erweitern und etwas ergänzen, aber nur selten von Grund auf verändern. Auch wenn ihnen das Motivationsgurus heutzutage oft so suggerieren, ne, mit ihren Appellen an ein Mindset-Change oder an ein neuropsychologisches Umprogrammieren und so weiter. Das ist alles Käsekuchen, glauben Sie mir. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Maßnahmen vorstellen, die Ihnen helfen können, zumindest ein kleines bisschen optimistischer zu denken. Zur Ehrlichkeit gehört aber, die Effekte sind moderat. Ein totaler Umbau der Persönlichkeit findet nicht statt. Und soll ich Ihnen etwas verraten? Das ist auch gut so. Denn jeder Denkstil, ob optimistisch und pessimistisch, hat seine Bedeutung und seinen Sinn. Es wäre also eigentlich besser, Sie würden sich zu Ihrer Art, die Dinge wahrzunehmen, bekennen und Ihren Frieden damit machen, statt zu versuchen, ein komplett anderer Mensch zu werden. Sehen Sie die folgenden Empfehlungen deshalb bitte nicht als Versuch einer Gehirnwäsche. So sind sie nicht gemeint. Betrachten Sie sie eher als Möglichkeit, die Dinge mal von einer anderen Seite zu betrachten. Das könnte dann sinnvoll sein, falls Sie immer wieder in negative Denkmuster verfallen, die Sie richtig runterziehen oder die Ihnen auch mal Wege versperren. Sie sind als, sagen wir, freiwilliges Angebot zu verstehen, das Ihr Denken nicht grundlegend verändert, sondern einfach auf eine gute Weise ergänzen soll. Einverstanden? Beginnen wir mit dem Klassiker schlechthin, dem sogenannten Reframing. Sobald Sie Techniken zur Steigerung des Optimismus googeln oder heute auch Chat-GPTieren, dann werden Sie sehr früh auf diese Maßnahme stoßen. Mit Reframing ist gemeint, dass Sie ein Ereignis, eine Situation oder das Verhalten eines Menschen auf eine gute Weise uminterpretieren. Sie geben der Sache also einen alternativen Bedeutungsrahmen. Daher kommt auch der Begriff Englisch Frame, der Rahmen. Ein Beispiel. Jemand behandelt Sie unverschämt von oben herab und Sie überlegen in dem Moment, ob die Person vielleicht einfach nur schlecht geschlafen hat oder als Kind damals nicht ausreichend gestillt wurde oder so. Mit dieser Interpretation machen Sie die Beleidigung zwar nicht ungeschehen, aber Sie versuchen eine andere Sichtweise auf die Sache, die von Verständnis für die Person gekennzeichnet ist, die Sie gerade so angeraunzt hat. Ohne jeden Zweifel kann ein solches Reframing dabei helfen, über kleinere Alltagsärgerlichkeiten hinwegzukommen, wie eben diese Bemerkung oder schlechtes Wetter, Verkehrsstau oder so etwas. Und dadurch kann man auch eine gewisse Kontrolle über die ein oder andere negative Emotion zurückgewinnen. Aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, um bei wirklichen Problemen optimistischer in seine Zukunft zu schauen, ist Reframing meist zu schwach. Eine Krebserkrankung reframen? Einen schweren Verkehrsunfall reframen? Die Vertreibung aus dem eigenen Land, in dem Krieg und Terror herrscht, reframen? Das ist schon wieder Käsekuchen. Mist bleibt Mist und man kann ihn nicht einfach durch eine andere Sichtweise aus der Welt schaffen. Im Gegenteil, mancher Versuch, die Angelegenheit zwanghaft auf eine gute Weise zu sehen, macht Betroffene oft noch wütender. Wie würden Sie es finden, wenn Ihnen ein Therapeut oder ein Coach in einer wirklich schweren Lebenskrise sagt, lassen Sie uns die Situation einfach neu rahmen. Was könnte gut sein an Ihrem Schlamassel? Ganz ehrlich, ich kann mir kaum etwas Zynischeres vorstellen. Einen optimistischen Denkstil kann man nur entwickeln, wenn man ihn an eine positive Realität koppelt. Der Glaube an eine gute Zukunft muss also Hand in Hand gehen mit sichtbaren Verbesserungen im realen Alltag. Sonst verändert sich an der Einstellung zum Leben gar nichts. Deshalb nützt auch das gute Einreden oder Zureden von irgendwelchen Positivbotschaften herzlich wenig, solange alles um einen herum weiterhin in Schutt und Asche liegt. Menschen, die ihren Mut und die Lust auf die Zukunft verloren haben, brauchen weniger neue Umrahmungen, sondern vielmehr ganz konkrete Unterstützung für ihre Probleme. Opfer von Gewalt brauchen Schutz vor ihren Peinigern. Überschuldete brauchen eine solide Finanzberatung. Ein Patient mit einer Krebsdiagnose braucht eine klar strukturierte und konsequente Therapie und so weiter. Glauben Sie mir, sobald die Menschen sehen, dass sich die Dinge in ihrem Leben verbessern, dann gelingt vielen von ihnen plötzlich auch, mit deutlich mehr Freude nach vorne zu blicken. Und zwar ganz ohne, dass man ihnen vorher an ihrem Mindset herumschrauben muss. Ich sag's Ihnen jetzt mal ganz selbstkritisch. Die vielen tollen Sozialarbeiter, die in unserer Klinik den Klienten bei den Finanzen, der Wohnung oder der Arbeit helfen, können oft viel mehr für Betroffene ausrichten als Psychotherapeuten wie meine Wenigkeit, die ganze Zeit versuchen, den Kopf kognitiv umzustrukturieren. Damit sich das innere Referenzsystem eines Menschen nachhaltig verändern kann, braucht es handfeste Verbesserungen im Alltag. Das einmal anzusprechen ist mir sehr wichtig, weil wir heute leidenden Mitmenschen lieber an ihre aufrechte Haltung appellieren und ihnen unentwegt einreden, in der Krise doch bitte eine neue Chance zu sehen, statt einfach die Klappe zu halten, ihnen die Hand zu reichen und mit ihnen gemeinsam die konkreten Herausforderungen im Alltag zu lösen, so gut es geht. Danke, liebe Sozialpädagogen und Sozialarbeiter an dieser Stelle für eure tägliche Hilfe, über deren so wichtige Bedeutung leider im öffentlichen Raum viel zu selten gesprochen wird. Natürlich kann man nicht immer durch konsequentes Handeln die Probleme gleich vollständig innerhalb weniger Tage lösen. Das ist völlig klar. In solchen Situationen ist eine konkrete Vorstellung davon, wie man die Sache in der nächsten Zeit angehen wird, umso wichtiger. Und genau diese Eigenschaft findet man sehr oft bei Optimisten. Wenn sie im konkreten Moment gerade nichts tun können, haben sie zumindest recht schnell eine Idee, was man in naher Zukunft zumindest versuchen könnte. Optimisten bleiben davon überzeugt, dass sie in jedem Fall, wenn auch erst morgen oder übermorgen, irgendetwas tun können, um die Sache aus der Welt zu schaffen, das Leiden wenigstens zu lindern oder sich vielleicht auch nur bestmöglich irgendwie mit der Sache arrangieren zu können. Optimisten glauben das, weil sie wissen, was sie selbst an Fähigkeiten besitzen oder weil sie wissen, an wen sie sich wenden können, wer ihnen also helfen wird, falls nötig. Warum auch immer, sie sind unter dem Strich der festen Überzeugung, ich bin meiner Zukunft nie völlig hilflos ausgeliefert und was auch kommt, ich finde auf meinen Weg zurück. Und weil es so viel Hoffnung und Kraft schenken kann, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie man die Herausforderung angeht, die einen zu überfordern droht, bin ich auch ein großer Freund von Plänen, zumindest in solchen Situationen. Ich weiß nicht, ob Sie zu meinen treuen Hörern gehören, dann erinnern Sie sich bestimmt, dass ich in der Vergangenheit auch schon mal genau dazu eine Folge gemacht habe. Es war die Folge 20, der gute Plan. Daher halte ich mich hier an der Stelle kurz, will mich nicht wiederholen. Aber nehmen wir an, Sie verlieren den Job. Dann ist für Ihre emotionale Stabilität das Wichtigste kein neuer Rahmen, sondern eine klare Struktur. Was mache ich als nächstes? Vielleicht erst mal ein paar Wochen zur Ruhe kommen, wie verreisen, den Kopf freikriegen. Oder vielleicht eine berufliche Weiterbildung. Oder schon ein paar Bewerbungen schreiben. Was auch immer. Je konkreter, bildhafter und lebendiger die nächsten Schritte vor Ihren Augen sichtbar werden, desto optimistischer werden Sie sich fühlen. Dabei muss der Plan gar nicht die vollständige Lösung des Problems ins Auge fassen. Es reicht schon, wenn die nächsten paar Schritte klar werden. Gemeint ist hier übrigens nicht, dass Sie von einer rosaroten Zukunft träumen sollen, so nach dem Motto, Hauptsache es ist sehr bunt und kitschig und dann fühle ich mich auch gut. Das ist Quatsch. Ich nenne das immer die rosamunde Pilchisierung der Psyche. Naive Luftschlösser können zwar kurzfristig mal vom eigenen Leid ablenken, aber sie machen niemanden wirklich optimistischer. Denn je unrealistischer die Vorstellungen sind, die sie sich von ihrer Zukunft machen, desto enttäuschter sind sie auch, wenn diese Erwartungen nicht eintreten. Und deswegen ist es viel wirksamer, einen realistischen Weg zu sehen, inklusive Hürden und Hindernisse. Aus der Forschung wissen wir, wenn Menschen sich auch potenzielle Gefahren und Fallstricke vorstellen und die einfach mitdenken, dann erhöht das viel eher ihren Optimismus. Auch hier gerne ein Beispiel. Wenn ich einer Klientin mit starkem Übergewicht völlig unrealistische Bilder von einer Traumfigur in den Kopf setze, dann erzeuge ich meist keine optimistische Aufbruchstimmung, sondern viel eher ein Gefühl von Enttäuschung, weil die meisten ahnen, das Ziel werde ich wahrscheinlich nie erreichen. Wenn ich aber stattdessen mit ihr ein realistisches Szenario entwerfe, das auch ein paar Hürden auf dem Weg mit einschließt, dann erhöht es ihre Zuversicht. Denn Optimismus entsteht nicht durch rosarotes Wunschdenken, sondern, wie ich schon sagte, durch einen klaren Blick. In der Therapie mache ich manchmal Folgendes. Ich bitte einen Klienten im Vorfeld auf einer Skala von 1 bis 10 einzuschätzen, für wie wahrscheinlich er hält, dass sich eine Sache positiv entwickeln wird. Also sagen wir mal ein berufliches Projekt oder vielleicht der Umbau des Hauses oder die Bewältigung einer Erkrankung, so etwas. Und danach überlegen wir miteinander eine Strategie. Und danach bitte ich ihn, seine Erwartungshaltung erneut nochmal einzuschätzen. Und Sie können es jetzt glauben oder nicht, aber allein durch diesen Plan springt der Optimismus oft um 2, 3 oder sogar 4 Stufen hinauf. Und das ist sehr schön, dem Patienten zurückzuspiegeln, weil er dadurch sieht, wie wichtig auch eine klare Struktur sein kann, um positiv nach vorne zu denken. Dass das geschieht, ist kein Wunder, denn was Menschen am meisten quält, ist gar nicht unbedingt immer das Schlamassel, in das sie hineingeraten sind, sondern viel häufiger die Ungewissheit, nicht zu wissen, wie man wieder rauskommt. Das macht den inneren Himmel so wolkenverhangen. Und sich dann gemeinsam ein paar gute nächste Schritte zu überlegen, das bläst zumindest einen Teil der Wolken auch wieder weg. Ein Plan wirkt dann wie ein paar Sonnenstrahlen, die den Weg sichtbar machen, der vor einem liegt. Noch eine weitere Eigenschaft, die Optimisten typischerweise besitzen und die wir uns von ihnen abschauen können. Und zwar die Neigung, die guten und gelingenden Dinge im Leben, egal wie klein sie sind, den eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben. In der Psychologie spricht man von Selbstattribuierung. Dazu gibt's einen schönen Witz, vielleicht kennen Sie ihn. Ein Mann läuft durch die Straße einer Großstadt und klatscht dabei ständig in die Hände. Eine Frau bemerkt das und fragt ihn verwundert, warum machen Sie das? Da antwortet der Mann, na, ich vertreibe die Elefanten, die hier rumlaufen. Die Frau entgegnet, aber hier gibt's doch gar keinen Elefanten. Haha, sehen Sie, sagt der Mann und geht stolz klatschend weiter. Möglicherweise ist der Mann nicht nur optimistisch, sondern hat auch Halluzinationen. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls wäre es typisch für einen Optimisten. Ich kann etwas bewirken und was auch passiert, es ist meinen Fähigkeiten ein Stück weit zu verdanken, dass es letztlich auch so kam. Und an dieser Selbsteinschätzung ist tatsächlich auch ganz viel Wahres dran. Natürlich können wir nicht alles bewerkstelligen. Es geht hier nicht um Allmachtsfantasien. Aber unsere tatsächlichen Einflussmöglichkeiten sind oft größer, als wir es uns selbst eingestehen. Sie selbst sind täglicher Zeuge dieser Aussage. Ihr ganzer Tag ist nämlich streng genommen eine Aneinanderreihung von kleinen Alltagsbewältigungen. Mal sind sie kleiner, mal sind sie größer. Das Problem ist nur, ihr Gehirn erinnert sie abends nicht mehr daran, sondern spült ihnen viel lieber das Unerreichte, das Nichtgeschaffte und das Drohende in ihr Bewusstsein. Und genau aus diesem Grund halte ich es für super, super wichtig, sich am Abend immer noch mal ein paar gute Dinge des Tages ins Gedächtnis zu rufen. Und nicht nur das, was alles schief lief. Im Prinzip gilt für Gedanken das Gleiche wie für Menschen. Gehen Sie nicht mit den Falschen ins Bett, ja, sondern mit den Richtigen, die Ihnen gut tun. Überlegen Sie sich also kurz, bevor Sie das Licht löschen, was ist mir heute geglückt? Was ist dabei vielleicht sogar besser gelungen, als ich es erwartet habe? Das fördert das optimistische Denken. Eine solche freundliche Selbsterinnerung gibt Ihnen das wertvollste Feedback im Leben überhaupt. Es lautet, ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin nicht ohne Macht. Eine Nature-Arbeit hat kürzlich etwas sehr Spannendes in diesem Zusammenhang gezeigt. Wenn Probanden sich am Abend ihrer kleinen Alltagserfolge klar wurden, half das über Nacht, die Erinnerung an ihre Fähigkeiten positiver ins Gedächtnis zu verankern. Und genau deshalb kann sich mit konsequenter Wiederholung auch Ihr Denkstil irgendwann in eine etwas optimistischere Richtung ändern. Und keine Sorge, genug Material am Ende des Tages gibt es, glauben Sie mir. Sie sollten nur dafür Sorge tragen, dass es über Nacht nicht wieder in Vergessenheit gerät. Eine Redensart bringt es auf den Punkt. Bevor der Tag zu Ende geht, sammle ein, was gelungen ist. Es ist immer mehr, als du glaubst. Liebe Hörer, Sie haben gerade ein paar Empfehlungen gehört, wie Sie eine positive Erwartungshaltung etwas fördern können. Aber die wichtigste Botschaft, die kommt eigentlich jetzt. Sie lautet, Sie müssen Ihren Denkstil gar nicht unbedingt verändern, wenn Ihnen nicht danach ist. Denn ein positives Denken, zu dem Sie sich zwingen, das Sie aber gar nicht authentisch im Inneren auch fühlen, nützt gar nichts. Sie dahingehend etwas zu entlasten, erscheint mir wichtig, denn wir leben heute in einer Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig die ganze Zeit weismachen, Optimismus sei die einzig richtige Lesart der Welt. Es verkommt manchmal zu einer Art moralischen Pflicht, unbedingt positiv denken zu müssen. Und wir können es derzeit überall lesen. Wer in eine Krise rutscht, soll unbedingt die Chancen sehen. Wer hadert, soll dankbar sein, für was auch immer. Und wer zwischenzeitlich zu verzagen droht und einfach nicht mehr kann, soll hier und jetzt endlich seine Heldenreise beginnen. Es erscheint mir als höchst zweifelhaftes psychologisches Anforderungsprofil für Menschen, die es gerade wirklich schwer haben. Und dabei schwingt immer mit, wenn du nicht positiv denkst, dann bist du auch so ein bisschen selbst schuld für deine Misserfolge, Krankheiten oder Schicksalsschläge. Sie glauben es vielleicht nicht, aber bis vor nicht allzu langer Zeit diskutierte man noch ernsthaft über eine sogenannte Krebspersönlichkeit. Hinderliche Eigenschaften und negative Gefühle und Gedanken, so dachte man, seien mit dafür verantwortlich, dass ein Tumor wachse und im schlimmsten Fall metastasiere. Eine Vorstellung, die in ihrer Falschheit eigentlich nur von ihrer Unmenschlichkeit noch übertroffen wird. Ich erinnere mich an eine Patientin, ist schon eine ganze Zeit lang her, die ein Mama-TA hatte im Zustand nach einer schweren Brust-OP. Sie saß völlig aufgelöst bei mir im Sprechzimmer, weil ihr wenige Tage zuvor eine Physiotherapeutin geraten habe, doch nicht so negativ zu denken. Heute wisse man schließlich, dass pessimistische Menschen häufiger unter Krebs leiden würden. Und alles Schlechte im Kopf bringe den Tumor möglicherweise zum Wachsen. Die arme Patientin brach bei mir in Tränen aus. Sie verurteilte sich für die Traurigkeit und die Angst, die sie völlig verständlich empfand, setzte sich furchtbar unter Druck. Und es kostete mich sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit, ihr klarzumachen, dass sie absolut keine Schuld an ihrem Brustkrebs trug. Ein negativer Denkstil kann zwar das Wohlbefinden verringern und er kann auch Schlafkosten und auch schon mal Stress verursachen, aber das Entstehen von Tumorerkrankungen verursacht er nicht und er zieht Tumorwachstum auch nicht magisch an. Ein gesunder Optimismus hat, ich will das gern nochmal wiederholen, ohne jeden Zweifel ganz, ganz viel Gutes und Kraftvolles. Aber er entfaltet seine Wirksamkeit nur, wenn er freiwillig ist und echt empfunden wird. Und er darf niemals zu einem Zwang werden. Wer einen pessimistischen Gedanken mit einem optimistischen Dauergrinsen unterdrückt, der baut Spannungen auf und die sind auf Dauer nicht auszuhalten. Ich selbst komme aus dem Rheinland, wie Sie vielleicht wissen, ich bin eher ein optimistischer Mensch und deswegen mache ich hier auch gerne Werbung für dieses wunderschöne Hochgefühl. Aber auch meinen Blick darf es nicht vernebeln. Niedergestimmte Gefühle haben ihren Sinn und es ist manchmal gar nicht schlecht, negativ zu denken und mit dem Schlimmsten zu rechnen. Sie machen also nichts falsch, wenn sie in bestimmten Situationen etwas pessimistisch und weniger erwartungsfroh sind. Und Krebs, das verspreche ich Ihnen, macht es auch nicht. Mit dem Pessimismus werde ich mich übrigens in der nächsten Episode auseinandersetzen. Da erfahren Sie nämlich, dass auch das negative Denken viel Positives haben kann. Ich will dir aber noch nicht vorweggreifen, allenfalls den Spannungsbogen schon etwas erhöhen. Merken Sie, wie genial mir das an dieser Stelle gelingt? Aber vorher haben Sie noch Zeit für eine richtig tolle TV-Serie, die ich Ihnen sehr ans Herz lege. Sie heißt Pluribus und greift diesen Optimismuszwang, von dem eben gerade die Rede war, auf eine bitterböse Weise auf. In der Serie passiert etwas völlig Verrücktes. An der Westküste der USA empfangen Astronomen ein rätselhaftes Signal aus dem Weltraum. Sie entdecken, dass es sich um einen Code handelt und entschlüsseln ihn. Aber damit setzen sie ungewollt einen Virus frei, der sich sofort unkontrolliert ausbreitet und alle Menschen auf der Welt infiziert. Und zwar mit den gleichen positiven Gefühlen von Zufriedenheit, Sorglosigkeit und Optimismus. Die ganze Menschheit verschmilzt zu einem emotionalen Einheitsbrei des Positiven. Friedlich, ruhig, vor sich hin lächelnd. Alle Menschen denken und fühlen fortan völlig identisch. Es gibt keine individuellen Unterschiede mehr. Nur die Hauptdarstellerin Carol ist immun gegen das Virus. Vom Charakter ist sie eher so ein bisschen misanthropisch und sie bleibt die, die sie ist. Sie versucht, das Virus irgendwie aufzuhalten und Widerstand gegen die emotionale Vereinheitlichung der Menschen zu leisten. Mehr möchte ich hier nicht verraten, falls Sie vielleicht heute Abend noch hineinschauen möchten. Die Geschichte der Serie Pluribus stellt die interessante Frage, ob es für eine Gesellschaft ein erstrebenswerter Zustand sein kann, wenn Menschen alle optimistisch denken. Und die Antwort liegt auf der Hand. Gemeinsames Glücklichsein um jeden Preis, ohne Ausnahme, ist kein Gewinn. Ein kollektiv erzwungener Optimismus macht nämlich keine Gemeinschaft resilienter. Weder ein Freundeskreis, noch ein Team, eine Partei und schon gleich gar nicht ein ganzes Land. Denn manchmal ist es gar keine Stärke, überall das Gute zu sehen, sondern es ist viel mutiger, sich zu seinen negativen Gefühlen zu bekennen. Unzufriedenheit und Wut können Missstände im eigenen Leben oder in einer Gesellschaft anzeigen. Die negativen Gefühle können dann Kräfte freisetzen, etwas zu verändern. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich brauchen wir Menschen, die an das Gute gelingende glauben, an eine gute Zukunft und tatkräftig nach vorne streben. Und wenn es nach mir geht, könnten wir gerade in unserem Land viel mehr von ihnen brauchen und dafür vielleicht etwas weniger von denen, die dauernd meckern und wehklagen. Aber eine gesunde Vielfalt in einer Gesellschaft schließt aus gutem Grund immer auch diejenigen mit ein, die den optimistischen Mainstream nicht nacheifern, sondern ihn konterkarieren, auch wenn es die Harmonie zwischenzeitlich einmal gefährdet. Der altehrwürdige Psychiater C.G. Jung formulierte einmal sinngemäß, die gesunde und starke Persönlichkeit ist nicht die, die nur das Licht kennt, sondern die, die auch ihre Schatten angenommen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, spätestens an dieser Stelle können Sie tief optimistisch durchatmen. Die Folge nähert sich ihrem Ende. Vielleicht gelangen wir am Schluss dieser Episode im Sinne Leibniz nicht zur besten aller Welten. Aber ich finde, wir haben eigentlich die beste aller Definitionen gefunden. Optimismus ist eine lebensbejahende Einstellung, bei der man gute Dinge für die Zukunft erwartet. Und selbst in schwierigen Zeiten immer Möglichkeiten und Wege sieht, entschlossen handeln zu können. Ein leichter Optimismus treibt uns also auf eine gute Weise an. Er macht uns handlungsbereiter, gesundheitsbewusster, sogar attraktiver beim Dating und hat vermutlich mehr Erfindungen und Entdeckungen auf dieser Welt ermöglicht, als Pessimismus und schlechte Laune es jemals geschafft hätten. Doch Achtung, zu viel davon taucht das Leben schnell in rosaroten Nebel, der einem die klare Sicht raubt. Dann fahren wir näher ran an gefährliche Klippen und können unter Umständen havarieren, wie wir gehört haben. Naiver Optimismus verzerrt unsere Wahrnehmung, fördert die Selbstüberschätzung und kann blind machen für Warnsignale. Und genau deswegen plädiere ich für einen bodenständigen und realistischen Optimismus. Dessen Credo lautet nicht, alles wird sich stets zum Besten wenden, ich kann mich also entspannt zurücklehnen, sondern das Credo lautet stattdessen, ich muss zwar jetzt aufmerksam sein, hier könnte eine Gefahr lauern, aber was auch passiert, ich finde ganz sicher einen guten Weg, der mich aus dieser Gefahr herausführt. Eine solche Form von Optimismus stellt sich nicht ein, wenn er erzwungen wird. Basteln Sie also nicht verkrampft aus jedem Schicksalsschlag eine persönliche Heldenreise. Und versuchen Sie auch nicht, den allergrößten Mist in Ihrem Leben angestrengt so lange herumzuframen, bis alles wieder in irgendeinen positiven Rahmen passt, wenn Sie es innerlich gar nicht so fühlen. Was Sie wirklich optimistisch stimmt, ist konkrete Hilfe für existierende Probleme. Gute Pläne, die einen neuen Weg aufzeigen und kleine Handlungserfolge, an die Sie sich abends erinnern. Denn wer am Ende des Tages einsammelt, was einem geglückt ist, statt nur die Gefahren mit ins Bett zu nehmen, stärkt eins der wichtigsten Gefühle im Leben, das da heißt, ich bin nicht vollständig hilflos, sondern kann mit den Schwierigkeiten des Lebens einigermaßen gut umgehen. Ich kann das, was mir widerfährt, annehmen, ich kann es gestalten und Schritt für Schritt verbessern. Genau deswegen darf ich mich auch in einer Krise auf bessere Tage freuen und meiner Zukunft zuversichtlich entgegenblicken. Das wünsche ich jedem von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich wünsche es auch unserem Land bzw. unserer Gesellschaft aus vollem Herzen. Der französische Schriftsteller und Nobelpreisträger Romain Rolland schrieb einmal einen Satz, der genau diesen Aspekt, wie ich finde, richtig gut auf den Punkt bringt. Optimismus ist die Torheit zu behaupten, dass alles gut sei, selbst wenn es schlecht ist. Aber Optimismus ist der Mut zu sagen, dass es besser werden kann.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.